In der heutigen Folge des Audiobeweis sprechen wir mit dem Sportdirektor des SCR Altach, mit Roland Kirchler, über seine Interviewauftritte nach Runde 1, die aktuelle Situation, wer wann wo die Hosen runterlässt, wenn er Joachim Standfest sieht. Und natürlich sprechen wir über seine Brasilianer, wir sprechen über Gustavo Santos und wir sprechen über Lincoln. Viel Spaß!
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 230.
Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Sky Sport Austria Fußball Podcast. Ich freue mich ganz besonders über die heutige Runde, denn der Sportdirektor des SCR Altach ist bei uns zu Gast, Roland Kirchler. Hallo.
Hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Und Sky-Moderator und Kommentator Martin Konrad ist auch in der Runde dabei. Servus Martin.
Servus Mahlzeit.
Und wer darf nicht fehlen beim Audiobeweis? Natürlich der one and only Alfred Tater, Sky-Experte. Servus, Fredl.
Grüß euch, immer ein großes Vergnügen, Podcast aufzunehmen.
Roland, dann beginnen wir gleich mit einer eigentlich recht einfachen Frage. Nach diesem Wochenende, wie geht's?
Ja, wenn man gewinnt, das wissen wir, wir Sportler, dann ist es immer schön. Die Woche ist dann immer ein bisschen angenehmer zu starten. Aber wie gesagt, wir sind schon so lange im Fußballgeschäft dabei, dass man ja weiß, dass diese Phasen im Sport immer wieder kommen. Leider auch die negativen Phasen. Und zurzeit haben wir halt jetzt die zwei Siege eingefahren und sind natürlich froh, dass wir 6 Punkte am Konto haben. Ja, vor zwei, drei Wochen war die Situation ein bisschen anders. Aber ja, wir nehmen das mit. Wir sind froh, dass wir wieder in die Spur gekommen sind und freuen uns jetzt auf die nächsten Spiele.
Ja, nachdem die ersten beiden Pflichtspiele nicht nach Wunsch gelaufen sind, aus im Cup gegen Donnerfeld und dann die Niederlage gegen die WSG Tirol, eben zuletzt, wie von Roland Kirchler erwähnt, 2 Siege. Wie viel Gesprächsbedarf gibt es noch nach Siegen? Weil nach den Niederlagen gab es ja einiges zu besprechen.
Ja, und wenn es natürlich positiv ist, ist es natürlich umso schöner. Und die Gespräche finden in der Woche genauso statt, als wie wenn es jetzt einmal ein bisschen eine Kritik gibt oder eine negative Analyse. Ja, ich bin bekannt, dass man das Herz oft auf der Zunge legt und dass man dann auch ja, meine Probleme oder meine Sachen dann raus müssen. Und genauso ist es aber dann, wenn es positiv läuft, dann umarme ich halt einmal den Trainer und gebe ihm da auch keine Luft, weil ich ihm ein bisschen zusammendrücke. Aber ja, das ist das Positive an dem Fußball. So schön ist es. Es geht relativ schnell wieder nach oben und wir nützen jetzt oder wir freuen uns jetzt, diese gute Phase genießen zu dürfen.
Alfred, welchen Eindruck hat Altach bei dir hinterlassen nach diesen ersten 4 Pflichtspielen? Eben diese 2 Niederlagen zu Beginn und jetzt die 2 vollen Erfolge.
Dass man differenzieren muss im Sinne von, was ist strategisch und was ist taktisch. Was meine ich damit? Jetzt nicht Fußballtaktik, sondern was einem Spieltag passiert von den Spielern her. Man darf ja von den Spielern eine Leistung erwarten, die an Spieltagen zu erbringen ist. Und das ist den ersten beiden Partien eben nicht geschehen. Cup-out gegen Donnerfeld und dann die erste Runde, wo man auch sehr schlecht performt hat. Das heißt also, dass die Spieler an ihren Leistungsvermögen und Leistungsgrenzen nicht herangekommen sind. Was meine ich mit strategisch? Strategisch meine ich, dass du einen Kader hast, der über 32 Runden in einer Meisterschaft performen sollte. Und da sehe ich einen Kader, der strategisch hervorragend aufgestellt ist. Ich finde, dass er gut ausgewogen ist, dass sehr interessante und spannende Spieler dabei sind. Und jetzt ist eben die Aufgabe des Trainers und auch des Sportdirektors, wenn an Spieltagen die Spieler nicht an ihre Leistungsgrenzen gehen, aus welchen Gründen auch immer, dass man da ein wenig Zunder macht. Weil ich glaube, dass das Leistungsvermögen eben strategisch betrachtet vom Kader her so groß sein könnte, dass man heuer für sehr viel Furore sorgen sollte aus alter Sicht.
Martin, jetzt bist du jetzt auch schon den einen oder anderen Tag in diesem Geschäft dabei. Hat Roland Kirchler da einfach den Zunder an die Mannschaft übergeben oder war das dann doch eher ein kleiner Großbrand?
Nein, man könnte jetzt sagen, wenn man die beiden letzten Ergebnisse hernimmt, das ist alles wieder gut und jeder hat die richtigen Schlüsse aus den ersten beiden Pflichtspielniederlagen gezogen. Ohne zu wissen, wie die internen Abläufe genau sind und wir wissen und wir kennen den Roland und ich vor allem, weil er ja seit seiner Karriere als Spieler, später auch als Experte bei Premiere Sky beziehungsweise dann auch in seinen Funktionen als Trainer beziehungsweise Sportdirektor, wissen wir, dass er eben einer ist, der sehr schnell, sehr direkt das auch sagt, was es in, oder wie es ihm geht und was er auch bemängelt oder auch am Positiven sieht. Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, Wie zielführend ist es, und das kann eigentlich nur der Roland selbst beantworten, wenn ich auch in der Emotion nach einer Niederlage zu Hause im ersten Spieltag sage, wir müssen die Hosen runterlassen und vor allem die Zuseher haben ein Gespür, bezugnehmend auf die Standfest-Rausrufe, was auf dem Spielfeld passiert, wenn die Leidenschaft fehlt. Die Frage ist immer für mich, wie kommt das an, nämlich auch bei denen, die damit auch betroffen sind. Und ich glaube, da ist ein schmaler Grat. Ja. Die einen verwandeln das vielleicht in positive Energie, andere hingegen sind aber vielleicht auch, fühlen sich auch attackiert und zu Unrecht kritisiert. Und dieser schmale Grat, den muss natürlich ein Sportdirektor auch immer gehen. Und die Frage ist immer dann, ist es der richtige oder der falsche? So, die Ergebnisse sagen jetzt, das momentan läuft. Auf der anderen Seite sage ich, wenn ich jetzt den Roland fragen würde, wenn dieses Interview noch einmal stattfinden würde, ob er noch einmal genau dieselben Vokabeln und Worte verwenden würde.
Bin ich dran? Okay. dieselben Worte, glaube ich nicht, weil natürlich dieselben Worte man aus dem Bauch raus oder aus der Emotion raus nicht immer dieselben Worte findet. Ich bin schon der Meinung, Martin, und da bist du vollkommen im Recht, sage ich mal, dass wahrscheinlich dieses Interview zwei Tage später nicht so stattgefunden hätte wie zwei Stunden danach oder eine Stunde danach. Trotzdem, wenn ich sage, der Zuschauer hat ein Gespür für das, was am Platz passiert, da habe ich nicht unbedingt sogar nur den Trainer gemeint, sondern die Art und Weise, wie ein Spiel stattfindet. Und wenn ich die Körpersprache meiner Mannschaft in den letzten zwei Spielen gesehen habe und in den ersten beiden Spielen, wo es negativ war, dann war es einfach die falsche Körpersprache in den ersten beiden Spielen und das hat mir nicht getaugt. Und das, was ich von meiner Mannschaft verlangen kann und auch der Trainer vor allem verlangen muss, ist das, dass man am Platz alles gibt, 100% die Leidenschaft zeigt. Vor allem ist das im Alltag so Usus gewesen, auch wenn man das Foto von mir da hinten sieht. Wir haben auch nicht immer gut gespielt, aber wir haben immer versucht, im Alltag alles reinzuhauen und das habe ich die ersten zwei Spiele nicht gesehen. Und deshalb würde ich das Interview in dieser Art und Weise so dasselbe nochmal machen, wo ich sage, die Körpersprache und die Mannschaft war nicht, hat mir nicht getaugt. Vielleicht, diese tolle Frage immer, ist der Trainer jetzt angezählt oder wie lange bleibt der Trainer noch, die hätte ich vielleicht in dieser Art und Weise so nicht mehr beantwortet, da muss ich da recht geben. Ja. Da wäre die Emotion besser gewesen, die Emotion zu unterdrücken, keine Sorge.
Für alle, die via Podcast dabei sind, ich möchte kurz dieses Plakat im Hintergrund beschreiben. Da sieht man einen jungen, agilen Roland Kirchler in seinem letzten Spiel für Altach. Ballführung, wunderbar, feinste Klinge. Nur, Roland, klären Sie uns auf, das im Hintergrund liegt einer am Boden. Ein Gegenspieler. Wer ist das?
Ich glaube, das ist der Andreas Hölzl und ich glaube, Sie wissen, dass es ist. Also, ja, es ist so, die Aktionen merkt man sich als Fußballer dann, wenn man sie sieht, auf dem Foto. Und war eines meiner letzten Spiele für den Verein, ja, und dann hat mir der Verein nach dem letzten Spiel, wo ich mein letztes Spiel für Altach gemacht habe, aber generell in meiner Karriere, dann dieses Foto am letzten Spieltag überreicht. Und das hängt jetzt bei mir im Büro immer so als Mahnmerkmal, dass ich ja einmal gut gespielt habe. Auf der anderen Seite hängt übrigens eins mit einem Meisterteller mit Kurt Jara. Also das sehe ich dann jeden Tag. Das ist ja hinter mir.
Da hast du auch nicht so schlecht gespielt bei den Tirolen.
Ja. Zweimal war ich gut in meinem Leben und die zwei Fotos hängen bei mir im Büro.
Alfred, wie viele Fotos von deiner Karriere hast du in deinem Büro hängen?
Ich hatte keine Karriere.
Oder du hättest jetzt auch sagen können, du hast kein Büro.
Das hätte ich auch sagen können.
Ein zu kleines Büro für Fredels gute Aktionen.
Ach, danke.
Aber Alfred, du hast die Kaderstruktur schon angesprochen von den Altachern. Wo würdest du die Altacher in dieser Saison ranken, wenn man jetzt einmal sagt, okay, vielleicht die Top 4 mit Salzburg, Sturm, Rapid und LASK stehen etwas drüber. Wo würdest du dann schon die Altacher hinpacken von dem, was auf dem Kaderblatt steht?
Ja, wenn man dann, muss man die Kaderstruktur genauer anschauen. Einen Tormann hat Stojanovic, wunderbar, gehört mit vielen anderen sehr guten Torleuten wirklich zur Creme der Torleute in Österreich, keine Frage. Die Verteidigung gefällt mir auch insofern gut mit Estrada und mit Guganik und mit Koller, die eine gute Innenverteidigung haben. Rechts, links hast du dann noch Ingolic auf der rechten Seite, links Oedraogo, dann hast du noch Lukacevic, der auch ein ganz hervorragender Spieler aus meiner Sicht ist. Daher die Verteidigung ist hervorragend aufgestellt, das sehe ich also verglichen mit diesen sieben anderen Teams, die du jetzt nicht erwähnt hast, also mit nicht diese ersten vier, sondern sieben anderen, sehe ich durchaus auf sagt man immer Augenhöhe. Also ich sehe hier prinzipiell kein Team, wo ich sagen kann, die haben eine bessere Verteidigung. Also von dem her defensiv ganz gut und ordentlich. Und was das Spiel nach vorne betrifft, haben wir einen Spieler wie Gustavo Santos, der jetzt mit 5 Toren die Schützenliste anführt, der vielleicht in kurzer Zeit nicht mehr bei Alltag sein wird. Das würde mich auch noch interessieren, ob der, wenn es Angebot gäbe, vielleicht dann man ihn ziehen lässt um gutes Geld. Aber er ist ein hervorragender Stürmer, aber nicht nur er. Ich glaube, es gibt da in diesem Zusammenhang noch einige andere, die erwähnenswert sind. Also Friedrichs, wenn der wieder in Form kommt, wenn er körperlich sich verbessert, ist auch ein Mann, der für Tore sorgen kann, haben wir ja gesehen in Lustenau. Also Alltag ist von der Kaderstruktur so aufgestellt, dass ich sagen möchte, wenn sich zwei um diese Top-6-Plätze streiten, weil die ersten vier hast du einzementiert, dann hat Alltag gute Karten um Platz 5 oder Platz 6.
Bevor wir da jetzt weiter in die Tiefe gehen, Roland, dann gehen wir doch gleich auf die Personale Gustavo Santos, der Gustl, wie er in Vorarlberg genannt wird. 5 Tore hat er erzielt, alle Tore der Altacher in dieser Saison in der Bundesliga. Ist der unverkäuflich oder muss man den auch ziehen lassen, wenn das Angebot stimmt?
Boah, im Fußball ist ja eigentlich nie jemand unverkäuflich. Es ist immer eine Frage des Gesprächs. Also wir sind ja so in Alltag gestrickt, dass wir gesagt haben, wir wollen keinem Spieler irgendwo die Möglichkeit verbauen, in seiner Karriere dann nochmal nur den nächsten Schritt zu machen. Der Gustavo ist jetzt nicht mehr der Jüngste, das wissen wir, mit seinen 28, bald 29 Jahren. Will wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen, aber natürlich muss das, wie es der Fredl gesagt hat, auch richtig vom Preis her passen. Zurzeit muss ja die Fans beruhigen, zurzeit ist er für uns unverkäuflich. Vielleicht können wir nochmal drüber reden, Ende der Transferzeit. Aber zurzeit ist ein Stürmer, der einen Lauf hat, glaube ich, unersetzbar. Und da kann man hinten dann noch so viele Nullen dazuhängen. Zurzeit werden wir das nicht machen, ganz klar. Gustavo ist jetzt ein bisschen besser drauf, sage ich mal, weil er wieder fit ist. Er hat jetzt das erste Mal eine richtige Vorbereitung mitgemacht. Hat 2-3 Kilo, sage ich mal, verloren. Er war jetzt vorher nicht so dick, aber er wirkt spritziger und fitter und hat jetzt eben, wie gesagt, auch schon eine Aufbauphase von einem halben Jahr, wo er auch relativ viele Spiele dann gespielt hat. War ein Jahr davor in Dornbirn relativ viel verletzt und hat wenig Spiele gemacht. Und jetzt hat er halt eine kleine Basis, aber ist immer noch, glaube ich, körperlich nicht auf dem Top-Zustand, den er, glaube ich, erreichen könnte, wenn er einmal eine ganze Saison durchspielt. Aber aktuell hat er einen Lauf, das muss man sagen, und diesen Lauf als Stürmer, das weiß ich selber auch. Dann weiß man dann, was da steht. Da fällt der Ball dann einmal auf die richtige Seite hin, so wie jetzt auch am Sonntag. Zurzeit sind wir froh, dass der Gustavo diesen Lauf hat und auch dann die Bälle verwertet.
Er soll ja Interessenten unter anderem aus der Türkei geben. Dort ist das Transferfenster ja noch etwas länger offen, bis Mitte September. Also auszuschließen ist es nicht, dass Alltag hier dann doch noch einen Transfer macht, wenn man einen adäquaten Ersatz findet. Wie schwierig ist es, einen adäquaten Ersatz zu finden für einen Stürmer, der einen Lauf hat?
Genau, das ist das Problem. Wir werden jetzt nicht irgendwelche Sinnlosaktionen starten und unseren besten Stürmer derzeit hergeben, wenn wir nicht irgendwo was anderes auf der Seite hätten. Und deshalb, wie gesagt, ist es für mich derzeit Prädikat unverkäuflich, muss man ganz ehrlich sein. Aber wie gesagt, Transferfenster geht noch, ist noch offen. Fans müssen sich gar nicht jetzt beängstigen, dass wir irgendwo schon vorhaben, ihn zu verkaufen. Das werden wir nicht. Aber bin jetzt auch schon so lange im Fußballgeschäft dabei, dass man ja bei unmoralischen Angeboten dann sich natürlich auch überlegen muss, ob das dann Sinn macht oder nicht. Aber zurzeit sportlich unverkäuflich, keine Frage.
Wie sieht's auf der Zugangsseite aus, Roland Kirchler? Sind Sie mit dem Kader so weit zufrieden, dass Sie sagen, okay, wir sind fertig? Wir wollen eigentlich nichts mehr machen oder ist das schon noch die eine oder andere Position, wo Sie sagen, ja, da holen wir noch jemanden?
Wir sind generell fertig, wenn ich ganz ehrlich bin, aber wie gesagt, der Markt ist immer noch offen. Es sind immer wieder Spieler von größeren Vereinen, die dann vielleicht vom Kader her nicht unbedingt unter den Top 15, 18 sind, bei großen Vereinen, sage ich mal, und dann noch irgendwo einen Leihverein suchen, also sowas ist immer möglich, hinten raus, das weiß ich selber und ja, wir sind sogar schon irgendwo dran bei jemandem, möchte jetzt aber keinen Namen nennen, aber es könnte sein, dass schon der eine oder andere ja, so hat ein anderes Angebot noch eintrudelt und wir uns dann auch damit beschäftigen.
Aber wenn der Gustavo Santos, wenn du sagst, ein unmoralisches Angebot kommt am 5. September oder am 4. und dann wird er am 5. abgegeben. Und man muss ja dazu sagen, er hat ja einen Vertrag, ein Jahr plus ein Jahr Option. Das heißt, man kann natürlich jetzt mehr verlangen als im nächsten Jahr, weil dann ist ja der Vertrag nicht mehr so lang. Dann ist es ja ein bisschen spät, oder? Weil dann habe ich noch 3 Stunden bis 17 Uhr oder 5 Stunden, um dann auch einen möglichen Ersatz zu finden. Andere Frage. Muss nicht auch der Sportdirektor, bei Alltag gibt es ja, wenn ich richtig informiert bin, noch einen Kaderplaner und einen Sportkoordinator, muss man nicht, und Scouts, muss man nicht quasi auch schon jetzt 1 oder 2 Alternativen haben für den Fall, dass es doch zu diesem Abgang kommt?
Genau, Martin, du könntest eigentlich bei uns arbeiten, weil du die Abläufe genau kennst.
Ja, eben. Ja,
natürlich ist es so. Also wir machen unsere Arbeit im Hintergrund, das ist ganz klar, weil wir schon wissen, dass ja der Gustavo macht jetzt jede Woche dann wieder einmal ein Tor oder mehr, in diesem Fall 2. Wir wissen schon, wie dann der Markt ist und dass dann, wie gesagt, auch der Preis steigt. Also wir machen im Hintergrund unsere Arbeit, damit wir im Falle des Falles dann natürlich auch gerüstet sind. Aber nochmal, ich möchte unsere Fans nochmal beruhigen. Wir haben das zurzeit überhaupt nicht vor, aber sollte, wie gesagt, dieses ganz, ganz unmoralische Angebot kommen, wie im Hintergrund auch die super Alternative haben, dann werden wir uns hinsetzen und werden das Ding nochmal besprechen.
Aber nur zur Information für uns alle, diese Entscheidung, ob er verkauft wird oder nicht, Roland, die ist ja nicht dann nur eine, die sportliche Leitung trägt. Oder gerade bei Alltag gibt es Geschäftsführung, gibt es Präsidium,
genau.
Regiere mit.
Genau, genau so ist es. Genau so ist es. Ja, da gibt es ein Gremium, wo dann darüber beraten wird und dann wird abgewogen zwischen Sicherheit und Leistung, Preis-Leistung und wie das Risiko ist, ob dann auch vielleicht mit dem nötigen Geld dann ein neuer gekauft werden kann und vielleicht noch ein bisschen investiert werden kann. Also das wird dann abgewogen, Entschuldigung, und es geht bis rauf zum Präsidium. Also so breit ist unsere Struktur dann aufgestellt, dass das nicht nur am Rudi Kircher liegt oder am Christoph Lengler, dass das dann so entschieden wird.
Roland, inwiefern spielt das vielleicht auch den Alltagern in dieser Saison in die Karten, dass sich die österreichische Fußball-Bundesliga dazu entschlossen hat, den Transferschluss in Österreich etwas nach hinten zu legen, um nach den, sagen wir es, großen Ligen noch 1, 2, 3 Tage Zeit zu haben, um vielleicht da noch einen Transfer zu realisieren, der in den vergangenen Jahren nicht möglich war, weil das Transferfenster in Österreich am selben Tag geschlossen hat wie in Deutschland zum Beispiel?
Genau. Das war der Wunsch von unseren sportlichen Leitern, wie wir mal eine Sitzung gehabt haben vor 3, 4 Monaten, wo dieses Transferfenster besprochen wurde, dass wir in Österreich vielleicht die Möglichkeit haben, eine Woche später noch zu reagieren auf eben das geschlossene Fenster dann in anderen Transferligen, wo eben dann noch irgendwo ein Top-Spieler vom Kader irgendwo, der eben nicht dabei ist bei den 15, 18 oder 20, dann noch irgendwo auf der Watchlist ist und wir dann noch irgendwo einen guten Leihspieler kriegen können. Also das war der Wunsch von anderen sportlichen Leitern und deshalb haben wir beschlossen, dann auch in Österreich die Woche dazu zu nehmen, ne, damit wir da reagieren können.
Also wir halten fest, Stand heute, Gustavo, unverkäuflich der Gustl in Altach, aber man weiß ja nie, was passiert. Martin, wie bewertest du die ganze Kaderstruktur? Vom Alfred haben wir schon gehört, von den Alltagern, vielleicht auch mit dem Fakt, dass mit Estrada und Koller 2 doch sehr junge Verteidiger bei Alltag eine tragende Rolle spielen.
Na, ich finde, es ist ein interessanter Kader, du hast gerade angesprochen. Ich finde, es ist ein hervorragender Torhüter, mittlerweile auch ein außergewöhnlicher Tormann-Trainer mit Ramazan Özcan, also das kommt ja noch dazu. Die zwei angesprochenen hochtalentierten Nachwuchsnationalspieler in der Innenverteidigung, im Mittelfeld ist teilweise jetzt der Kapitän Jäger nicht einmal in der Startelf, weil es da eben Alternativen gibt mit Demarco und Beere. Ich finde sogar ein Überangebot auf der rechten Seite. Gebauer spielt momentan keine Rolle, weil man auch noch den Grundberger geholt hat und dann gibt es ja noch den Balul und den Ingolic. Also ich finde, auch da muss vielleicht der Sportdirektor noch aktiv werden, weil nicht alle glücklich sind, wenn sie nicht zu den Einsatzzeiten kommen und kommen werden. Das Hauptproblem sehe ich vorne. Man ist halt abhängig von Gustavo, der ja lange verletzt war. Jetzt trifft er, vielleicht ist er dann weg. Und Sredrika, sage ich einmal, ist noch nicht dort, wo er ist. Ist auch, finde ich, ein bisschen ein anderer Typ als Gustavo. Das heißt, das wird dann die entscheidende Frage sein, ob Alter sich mit dem Kader, den sie jetzt haben, eben, wie es der Alfred schon angesprochen hat, vielleicht mehr nach oben orientieren kann, Stichwort nach dem Grunddurchgang vielleicht sogar in die Meistergruppe ein bisschen schielen kann im Laufe dieses Durchgangs jetzt und den ersten 22 Runden oder ob man, wenn dann keiner da ist, der viele Tore erzielt und dadurch auch im Abschluss nicht alles so funktioniert, obwohl der Kader insgesamt, finde ich, eben sehr interessant ist, ob man eben dann eine klassische Alltagssaison spielt, die halt dann am Ende meistens eben mit den Klassen halt sich zwar ausgeht, aber die halt in erster Linie darin besteht, dass man die Liga hält.
Eine klassische Alltagssaison, Roland. Können Sie das hören? Oder sagen Sie, eine klassische Alltagssaison sollte eher so eine Saison sein, wo wir um den 6. Platz mitspielen, wo wir vielleicht auch international dann wieder mal unterwegs sind? War ja vor 5, 6 Jahren so.
Genau. Na, wir sind schon realistisch und wir wissen schon, dass wir die letzten Jahre immer gegen den Abstieg gespielt haben. Also so ist es nicht, dass die Leute glauben, die sind jetzt verrückt da in Vorarlberg. Zu der Stürmersituation noch von Martin erwähnt. Wir haben ja diesen Lincoln auch geholt, auch ein Brasilianer, der leider jetzt wieder eine Verletzung in der Vorbereitung sich zugezogen hat. Der hat ja eine sehr, sehr große Vita mit der U20 WM oder halt der U20 Nationalspieler von Brasilien gewesen, der mit den ganz, ganz großen Spielern dort gespielt hat, die jetzt bei Real Madrid und bei Manchester City spielen. Richtig sehr, sehr guter Fußballer, der uns auch noch viel Freude bereiten wird, wenn er fit ist. Und ich muss auch den Oliver Strunz erwähnen, muss ich sagen, der es in den letzten 2 Spielen richtig gut gemacht hat, der leider ein Jahr fast verletzt war. Wir letzte schon interessiert waren im Winter. Und der Olli, muss ich sagen, für mich auch als Stürmer zählt, auch so als zweite Spitze, sag ich mal, hinter dem zentralen Spieler so herum spielen kann. Und wie gesagt, Friedrichas ist ein Top-Stürmer für mich, der auch leider zurzeit seine Form sucht und in der Vorbereitung nur irgendwo seine Position sucht. Also wir sind vorne nicht so ganz so schlecht aufgestellt, wie es jetzt nicht der Martin gesagt hat, aber wie er vorher angedeutet hat, dass falls Gustavo mal ausfällt oder verkauft wäre oder wird, dass wir dann ganz, ganz im Leeren sind. Also so ist es nicht. Also wir haben im Sommer schon auch bei den Stürmern vorne noch justiert.
Aber Roland, da hake ich kurz ein. Wann wird denn Lincoln fit? Also das ist doch eine Frage, die von unserer Community immer wieder gestellt wurde. Wann ist denn der einsatzfähig?
Genau. Ganz eine komische Geschichte. Die Ärzte sehen auf der Struktur im hinteren Oberschenkel eine Muskelfaser Einriss oder Riss, was auch immer gehabt. Ist jetzt wieder fit. Er hat wieder mittrainiert und muss immer wieder das Training abbrechen, weil eben immer wieder eine leichte Flüssigkeit in der Muskulatur drinnen ist. Strukturell ist nichts zu sehen. Die Ärzte stehen da auch fast so ein bisschen vorm Rätsel, so blöd klingt. Es geht ihm jetzt wieder ein bisschen besser, fast ganz gut und er wird jetzt wieder beginnen zu trainieren. Aber es ist irgendwo so medizinisch ein bisschen ein Rätsel auch für unsere Ärzte, weil immer wieder einmal eine Flüssigkeit in der Muskulatur da ist.
Aber das ist dann schon noch ein Thema, Roland Kirchler, dass man diese Spieler mit der Qualität nach Alltag nur mit einer gewissen Vorgeschichte bekommt. Also wir haben jetzt Lincoln, wir haben Gustavo Santos besprochen, der ja auch immer wieder körperliche Probleme hat und hatte in den vergangenen Jahren. Die Akte Friedrichas, die Krankenakte nämlich in dem Fall, ist es auch keine, die komplett leer ist. Ist es einfach das Los, das man hat als Verein wie Alltag, dass man Spieler in einer gewissen Qualität nur bekommt, wenn es einfach eine Vorgeschichte gibt, wenn man das so sagen darf?
Kann sein unter anderem, aber wenn ich mein Foto wieder ansprechen darf, der Wolle Kirchler hat mit 19, 20 und 23 Jahren 3 schwere Verletzungen bei seinem linken Knie gehabt und hat dann mit 37 Jahren für Alltag im letzten Jahr 9 Tore gemacht. Also Verletzungen sind natürlich immer schlecht für eine Vita, aber ein Sportler, wenn er dann wieder austherapiert ist und operiert ist und gut trainiert ist, hat er schon auch die Möglichkeit, dann nur nach einer Verletzung einige Jahre gut Fußball zu spielen. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung. Aber natürlich gebe ich da recht, Johannes, es ist so, ein Top-Brasilianer, der topfit ist, mit 20 Jahren irgendwo gescoutet wird und, glaube ich, hat einmal Angebot gehabt, der Lincoln von 28 Millionen, hat er gesagt, von Juventus Turin, den hätten wir natürlich nicht gekriegt, das ist ganz klar. Also so realistisch sind wir schon.
Wobei das ja auch ein Phänomen ist, das für sehr viele Vereine in der österreichischen Fußball-Bundesliga gilt, dass Spieler aus dem zweithöchsten, dritthöchsten Regal dann vielleicht sogar nur zu realisieren sind, wenn es eben eine Geschichte rund genau um diesen Spieler gibt, sei es Verletzungen oder sonstiges. Alfred, wie viel Realismus siehst du eigentlich bei den Dingen, die in Alltag in den vergangenen Saisonen passiert sind? Es wurde ja auch sehr viel immer wieder in Infrastruktur investiert. Ist das für dich vielleicht auch ein Thema, dass die Infrastruktur, Investitionen, das sportliche Thema etwas leiden haben lassen?
Ja, die Infrastruktur ist das Fundament, auf dem Profifußball zu spielen ist, letztlich. Weil erinnern wir uns zum Beispiel an Thomas Silberberger, der einmal, wie er noch WSG Tirol-Trainer war, gesagt hat, ja, ihre Möglichkeiten, Wintervorbereitung zu machen, sind unfassbar schlecht, weil zum Beispiel die Böden gefroren sind, etc., etc., und sie keine Möglichkeiten haben, infrastrukturell auf Böden zu trainieren, die in Ordnung sind. Das heißt also, um auf einem hohen Niveau performen zu können, benötigst du Infrastruktur, sprich also die Trainingsanlagen, sprich die Plätze, vielleicht hast du noch Möglichkeiten, in Hallen zu trainieren, die Kraftkammerausstattung, die Ausstattung für Regenerationsmaßnahmen etc. etc. Das ist eine große Palette, die Infrastruktur betrifft. Ich habe bei Lok Moskau gearbeitet 2008. Unsere Infrastruktur war unfassbar gut. Man kann sich das hier gar nicht vorstellen, was wir alles an Möglichkeiten und zur Verfügung gestellt bekommen haben. Von der Seite her daher, das ist die eine Seite des Erfolgs, aber das garantiert noch nicht Erfolg, weil Thomas Silberberger mit seiner Truppe zum Beispiel trotz schlechter Infrastruktur hat Jahr für Jahr super performt. Ja, also Infrastruktur ist das eine und in die zu investieren ist nötig und ist auch eine gewisse Basis, aber garantiert keinen Erfolg. Der Erfolg wird erst geschaffen dadurch, dass du mit Hilfe der Infrastruktur und dem Trainingskonzept, dem Trainingsplan, alles, was du sportlich mit der Mannschaft machst, so seriös und gut arbeitest, dass das die Infrastruktur sozusagen das noch zusätzlich pusht.
Ja, da fällt mir immer der legendäre Satz von Ivica Osim ein, als Hannes Kartnik wieder mal einen neuen Luxusbus vorgestellt hat und der ist daneben gestanden und alle wollten auch von ihm eine Wortspende haben und das Einzige, was der Osim gesagt hat, war, Fuß spielt nicht Fußball. Das war eigentlich dann eher kontraproduktiv als der Sinne des Präsidenten, aber er hat natürlich nicht Unrecht.
Ja, Steine schießen auch keine Tore, aber Beine tun das. Martin, wie bewertest du das, was auch infrastrukturell in den vergangenen Jahren bei Altach vonstatten gegangen ist? Weil da muss man schon sagen, das ist eine Entwicklung, die doch im österreichischen Fußball seinesgleichen sucht. Da wird immer wieder etwas gemacht. Jährlich gibt es Umbauarbeiten, neuer VIP-Club ist jetzt das Thema. Das Stadion hat sich auch in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Wie siehst du die ganze infrastrukturelle Situation und auch die Investitionen in diesem Gebiet bei Altach?
Ja, Businessgebäude wird da, glaube ich, gebaut, wenn ich richtig informiert bin. Und was das Besondere an Altach ist, ist ja, dass ein Großteil immer der Club selbst aufwendet. Und ich kann mich erinnern, als Altach 2004 in die zweite Liga aufgestiegen ist, beziehungsweise 2006 in die Bundesliga und der Rolle ist ja dann eben ein paar Jahre später, 2010 nach Altach gekommen, da wird Rolle das auch selbst festgestellt haben, ich habe das immer als Bezirkssportanlage bezeichnet und wenn man in den letzten Jahren und Monaten nach Altach kommt, dann sieht man ein Stadion. Ich glaube, so können wir es einfach auch mal zusammenfassen. Das heißt, da ist innerhalb von knapp 20 Jahren, oder heuer sind es 20 Jahre seit dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse und damit, also so, wenn man so möchte, in den Profibereich, ist enorm viel passiert und das Positive ist eben, so wie bei der SV Ried, die heute halt ein bisschen früher dran war, ist für mich immer Alltag gewesen, wo man einfach trotz der Abstiege es auch geschafft hat, stabil zu bleiben in der zweiten Liga und das ist ja alles andere als einfach und trotzdem auch in die Infrastruktur zu investieren und mittlerweile ist Alltag das Aushängeschild Vorarlbergs und das war vor 20 Jahren noch die Lustenauer Austria und das über Jahre hinweg. Ja. Also da hat sich wirklich etwas getan und das ist sehr hoch anzurechnen, aber eben auch immer mit dem Risiko, dass man natürlich dann vielleicht manchmal hätte auch den ein oder anderen Euro eher in Sportliche zu investieren, aber im Moment spielt man Bundesliga und investiert weiter in die Infrastruktur und das scheint aktuell alles so aufzugehen.
Roland, wie schwierig ist denn der Spagat im Verein? Sie wollen natürlich ein gewisses Budget immer haben, um eine Mannschaft zusammenzustellen und da ist mehr Geld immer besser als weniger Geld. Inwiefern ist es im Verein teilweise ein schwieriger Spagat, um diese Infrastrukturmaßnahmen nicht außer Acht zu lassen, weil das ja in Altach ein großes Thema ist? Oder ist das eigentlich gar nicht so ein großes Problem, weil jeder weiß, okay, mit so viel Budget können wir arbeiten, fertig.
Ja, es ist eine Mischung aus dem, was jetzt Fredl und Martin gesagt hat. Also auf der anderen Seite ist, als Fußballer weiß man, wie wichtig eine Infrastruktur ist, auf einem guten Platz zu spielen, zu regenerieren, Stadion, Kabinen, Kraftkammer, wie auch schon erwähnt. Martin hat es auch richtig gesagt, es ist wichtig, einen guten Spieler zu holen, der dann einmal vielleicht ein bisschen der Unterschiedsspieler ist zu zu diesen anderen Spielern, die auch eine gute Qualität haben, aber der vielleicht einmal dann einen Top-6-Platz garantieren kann, ein guter Stürmer oder vielleicht ein souveräner Abwehrchef oder ein guter Tormann. Wir haben, glaube ich, in jedem Bereich letztes Jahr schon gute Spieler geholt und sind jetzt, versuchen jetzt natürlich punktuell die Mannschaft in den nächsten Jahren, ja, Jahren ist weit gegriffen, aber in der nächsten Zeit punktuell zu verstärken, damit wir eben auch im personellen Bereich nicht immer nur beim Stein, sondern auch beim Bein versuchen, die Qualität zu steigern. Aber wie auch jeder weiß, ein guter VIP-Raum oder ein VIP-Raum, der jetzt, glaube ich, wo 13 Millionen der eigene Verein aufbringt von den 15 oder von den 17, was auch immer dann kostet, wird dann natürlich auch wieder neue Sponsoren locken, wird natürlich auch wieder ja, moderner. Man kann auch einmal in ein Stadion reingehen und kann einmal einen modernen VIP-Raum besuchen. Wir haben halt vorher auch dieses Zelt gehabt, das eigentlich ursprünglich nur 5 Jahre stehen hätte sollen und dann, glaube ich, 13 Jahre gestanden ist. Also das ist ja schon aus allen Nähten geplatzt und ist überall schon reingeregnet. Also es hat schon auch Qualität, wenn man was herzeigen kann. Und wir müssen jetzt schauen, dass man in den nächsten Monaten, Jahren unsere Mannschaft dann richtig gut herzeigen kann und da brauchen wir auf alle Fälle den einen oder anderen Qualitätsspieler, der die Mannschaft nach oben bringt, keine Frage.
Denn die ganze Infrastruktur ist auch nur halb so attraktiv, wenn der Verein nicht in der höchsten Spielklasse spielt.
Genau. Ein super VIP-Raum und ein super Stadion in der zweiten Liga bringt uns natürlich nichts. Lustenau ist jetzt abgestiegen und hat ein neues Stadion gebaut. Man weiß auch, Ried hat dann auch ein super Stadion irgendwo für diese Art und Weise, ist ein super Kleinstadion. Und man hängt in der zweiten Liga herum. Also man gönnt es auch dann keinem. Aber wie schwer das für Alltag wäre, wenn man absteigt, dann wieder aufzusteigen und im Hintergrund Rückzahlungen für VIP-Räume und zu tätigen und versucht wieder aufzusteigen und in die Mannschaft zu investieren, dann weiß jeder, dass das Abstieg eigentlich ein absolutes No-Go ist. Und wir versuchen eben, wie gesagt, stabil zu bleiben mit der Truppe und sie jedes Jahr zu verstärken. Und das ist mein Ziel und auch das Ziel des Vereins.
Jetzt sind Sie ja ein sehr positiv denkender Mensch, auch ein Mensch, der nach außen hin sehr, sehr positiv auftritt. Roland, was haben Sie sich denn für ein Saisonziel gesetzt mit dieser Mannschaft? Wir haben die Kaderstruktur kurz besprochen, wir haben die Infrastruktur kurz besprochen. Vorne ist aktuell ein Stürmer, der trifft. Wohin geht die Reise der Altacher? Wohin soll sie denn gehen?
Ich freue mich um das Lob, wenn ich so als Lob nehmen darf, dass die Mannschaft auch von anderen gut gesehen wird, dass der Verein sich weiterentwickelt. Aber wir sind immer noch realistisch, wer wir sind. Wir haben in den letzten Jahren immer gegen den Abstieg gespielt. Wir haben uns letztes Jahr stabilisiert mit einer ganz, ganz neuen Mannschaft, mit 15 neuen Spielern, neuer Trainer, neuer Sportdirektor, neuer Co-Trainer, neuer Chefscout. Das war alles neu. Also das zu bewerkstelligen ist wirklich auch. Jeder, der Fußball spielt hat, weiß das, oder der Fredl, der auch selber Trainer war, wie schwer sowas ist, sowas hinzubringen. Wir haben es hinten raus dann gerade und gerade geschafft. Es war aber trotzdem stabil während der Saison. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir Step by Step besser werden. Ich will jetzt auch nicht sagen, wir wollen unter die Top 6, weil das in der heutigen Meisterschaft, glaube ich, in der heutigen Meisterschaft ganz schwer zu prognostizieren ist, weil es gibt, glaube ich, ganz, ganz eine breite Dichte in der Mitte. Und da ist auch ab und zu mal dann die Tagesform oder auch die Kadersituation oder was auch immer entscheidet, auch die Tagesform bei den Spielen. Also ich glaube nicht, dass es einen Verein geben wird, der so wie letztes Jahr Lustenau komplett nach hinten abrutscht. Und dann ist es immer gefährlich zu reden von, wir wollen unter die Top 6 oder wir wollen weiter nach oben. Aber wir wollen den Verein jedes Jahr weiterentwickeln und das ist unser Ziel.
Jetzt ist Altach natürlich auch mit dem ganzen Umfeld und mit den Fans ein durchaus emotionaler Verein in Vorarlberg. Roland, was kommt da auch für eine Arbeit auf Sie zu, wenn man schon sieht, okay, nach Runde 1 gab es Standfest-Rausrufe, das musste dann auch irgendwie wegmoderiert werden. Jetzt gab es zwei Spiele, wo es zweimal einen Dreier gegeben hat. Jetzt ist wieder alles gut. Wenn es wieder zwei Spiele schlecht läuft, dann was kommt da auch auf Sie zu, quasi als Moderator für dieses ganze Umfeld?
Ja, wir wollen schon ein leidenschaftlicher Verein mit Mut bleiben und da gehört auch einmal ein Interview dazu, das vielleicht bei vielen nicht gut angekommen ist. Auch vielleicht von mir ein bisschen mit Emotionen ein bisschen zu aggressiv geführt. Da gebe ich meine Fehler schon zu. Auf der anderen Seite wollen wir ein ehrlicher, offener Verein sein, der auch, wo der Zuschauer dann ein Interview sieht oder auch ins Stadion kommt und sagt, die haben einen Realitätssinn und die lügen sich nicht selber an. Und wir wollen einfach so ähnlich und so bodenständig auch in den nächsten Monaten, Jahren durch die Fußballwelt gehen. und versuchen so möglich wie möglich, so transparent wie möglich, Entschuldigung, den Zuschauern und den Fans zu erklären, was im Alltag passiert. Ja, und so sind wir hier gestrickt und so wollen wir auch in den nächsten Monate und Jahre auch unsere Linie fahren, weiterfahren.
Ich würde noch gerne jetzt eben auch, was du gesagt hast, deine Personalie ansprechen, wenn man da nicht nur über die Personalstruktur des Kaders spricht und die Infrastruktur, das ist der Trainer, Joachim Standfest. Alfred, hätte mich interessiert, wie du auch den Joachim siehst, in seiner Entwicklung als Cheftrainer jetzt am Beginn der zweiten Saison. Beim Roland hätte ich gern gewusst, vor 2 Wochen hast du gesagt, da muss man schauen, wie es mit ihm weitergeht. Jetzt nach 2 Siegen hast du mit ihm schon vielleicht über vorzeitige Vertragsverlängerung gesprochen?
Ich überlege mal meine Antwort, ich lasse vorher bitte den Fredl antworten.
Fredl, kurz, dann haben wir die Emotion.
Na, kurz, ich muss ausholen. Du kennst das 3-Stufen-Modell, das auch für Trainer gilt, nicht nur für Spieler. Und wenn ich das so einordnen mag, ich glaube, da habe ich eine zu große Distanz, was die Werkzeugebene betrifft. Sprich also, wie ist das Training und so weiter, also das auf der sportlichen Ebene. Kann ich nicht besonders beurteilen, weil ich nicht dabei bin. Dennoch möchte ich sagen, es ist immer etwas möglich, mit neuen Ideen andere zu überraschen. Ein einfaches Beispiel: Innenverteidiger, die nicht von einem Innenverteidiger zum anderen spielen, sondern Innenverteidiger, die plötzlich ins Mittelfeld trippeln oder sogar bis ans gegnerische Strafraum trippeln. Also Elemente zu bringen, die kreativ sind, auf die der Gegner nicht reagieren kann, weil er mit so etwas nicht rechnet. Andrade zum Beispiel mit dem LASK hat das sehr oft gemacht und immer auch sehr erfolgreich. Heißt also, du kannst auf der Werkzeugebene beim Training Dinge implementieren, mit denen andere nicht rechnen. Und da ist eben die Frage, wie kreativ ist Trainer Standfest in diese Richtung. Also nicht nur 0815 Training, sondern ein Training, wo du Spieler forderst und auch dich selber forderst als Trainer. So, dann die Ebene des Verhaltens, sprich also, wie er coacht. Und da kann ich eigentlich nichts Negatives sagen, weil das Coaching sehe ich ja oft bei den Spielen. Er ist immer sehr fokussiert im Spiel und ja, also Coaching finde ich in Ordnung. Und dann letztlich die letzte Frage: Was ist seine Persönlichkeit? Wie stark ist die? Wie ist sein Zugang zu der oberen Etage, sprich Präsidium, Geschäftsführer oder auch zu seinem Sportdirektor, sprich also die ganze Kommunikation, was er alles darstellt? Und da sehe ich auch keinen Mangel. Also, ich glaube, dass Joachim Standfest und Martin, deine Frage zu beantworten, sich seit der Bundesliga-Chefcoaches in eine richtige Richtung bewegt.
Roland, Sie hatten jetzt etwas Zeit zum Nachdenken. Wie schaut es aus mit der Vertragsverlängerung?
Die guten Leute sind gefragt, haben wir gehört, Herr Gustavo Santos.
Ja, nochmal, ich habe mit dem Joachim Standfest, mit Jockey überhaupt kein Problem. Und weil es halt einmal irgendwann einmal intern ein bisschen mehr raschelt, deshalb geht jetzt eine Männerfreundschaft oder eine Fußballfreundschaft nicht zerbrochen. Und deshalb haben wir uns auch geschworen, dass wir uns intern, das war natürlich von mir jetzt auch extern, sage ich mal, nicht nur intern mit dem Interview, aber dass wir uns einfach dann in der nächsten Zeit immer wieder analysieren und so ein Bein haut, irgendwo einmal was Negatives sagen und das darf der Jockey genauso zu mir auch und deshalb sind wir da jetzt nicht unbedingt, ist das nicht so schlimm, wie das von außen jetzt da rein interpretiert wird. Wir können jetzt das schon so sagen und können trotzdem weiter zusammenarbeiten und das machen wir. Mit einer sehr, sehr freundschaftlichen und professionellen Art und Weise.
Gut, das heißt, das Thema Vertragsverlängerung, Martin, das müssen wir aufschieben.
Na gut, dann halten wir fest, Roland, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Sportdirektor beim SC Rheindorf Altach gut ist.
Auf alle Fälle. Und da lüge ich auch niemanden an. Und ich glaube, das hat auch der Trainer schon in den Interviews danach bewiesen, dass er mal mit dieser rauen Tonart, die im Sport halt auch mal herrscht, kein Problem hat, aber bei uns geht es sehr, sehr freundschaftlich zu und der Jockey kommt jeden Tag in mein Büro und wir umarmen uns jetzt nicht jeden Tag, aber wir grüßen uns sehr, sehr freundlich und haben auch Spaß, also so ist es nicht, dass jetzt...
Und lasst die Hosen runter, ne? Wie du gesagt hast.
Das wäre jetzt schlimm, wenn man das zugibt, dass wir da beide die Hosen runterlassen würden, dann, wenn wir uns sehen.
Alles klar. Das war's schon wieder für heute. Dankeschön, Roland Kircher, für die offenen Worte, für die Gespräche über Alltag, was Kaderstruktur, Saisonziele und vor allem auch Gustavo Santos betrifft. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen zu diesem Thema und natürlich auch dir, Martin. Dankeschön und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Programm von Sky Sport Austria.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Das war's schon wieder vom Audiobeweis. Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren. Also wir haben gelernt, dass Gustavo Santos aktuell unverkäuflich ist, aber das kann sich ja alles schnell ändern. Was sich nicht schnell ändert, ist das unglaubliche Angebot, das Sie bei Sky Sport Austria haben, was Fußballübertragungen betrifft. Denn heute schon Champions League Playoff, Dienstag und Mittwoch wieder schon gekickt und am Wochenende gibt es natürlich wieder die volle Ladung Admiral Bundesliga. Viel Spaß mit dem Programm von Sky Sport Austria. Danke, dass Sie dabei waren.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.